Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Vor einiger Zeit bekam ich die Anfrage, ob ich wohl einen Vortrag halten würde zum Thema die kriselnde Kirche. Ich habe darauf geantwortet, das ist mir zu harmlos formuliert. Die Kirche kriselt nicht, sondern sie ist nicht nur in einer Krise, sondern vermutlich einer der größten und ärgsten und tiefsten Krisen, die sie überhaupt in der Geschichte gehabt hat. Das wird, glaube ich, nachher wohl deutlich werden. Wobei Krise, da muss man ja aufpassen, dass man das nicht von vornherein einen negativen Topf hineintut. Krise ist sowohl, kann etwas Negatives sein und etwas ungeheuer Positives, ein Neuaufbruch. Nun aber, die gewaltige Krise, in der sich die Kirche befindet, die wir ja wohl alle irgendwie spüren, hat viele und vielfältige Gründe. Ich werde jetzt nur auf ein bis zwei eingehen. Der erste lässt sich in drei Worten zusammenfassen. Ende der Volkskirche. Das heißt Ende jener Gestalt von Kirche, in der diese aufs Allerengste und unentwirrbar mit der Gesellschaft und deren Organisationen verbunden ist und damit eine integrale Einheit bildete. Zwar wird das Ende der Volkskirche schon seit etlichen Jahren angekündigt, aber erst jetzt zeigt es sich mit all seinen Konsequenzen in aller Deutlichkeit. Unterschiedlich übrigens in den verschiedenen Ländern und Regionen, aber mit unausweichlicher Intensität alles erfassend. Man denke nur an die wachsende Zahl der Kirchenaustritte, jedenfalls in Deutschland. Man denke an den Abbruch in der kontinuierlichen, selbstverständlichen Weitergabe des Glaubens. Man denke an die nachlassende Glaubenspraxis überall und so weiter und so weiter. Nun aber, dieses Ende der Volkskirche steht, das wird oft übersehen, in einem größeren und viel tieferen Zusammenhang. Nämlich es wirkt sich darin das Spezifikum der sogenannten Neuzeit aus. Das, was wir Neuzeit nennen, ist geprägt von der Entdeckung und Verwirklichung des je einmaligen Subjekts mit seiner einmaligen, unableitbaren Freiheit. Und das war etwas ganz Neues. Denn jahrhundertelang, jahrtausendelang waren die Grundlinien des eigenen Lebensplans und Ablaufs vorgegeben gewesen. Wohnort und gesellschaftliches Umfeld, kulturelle Prägung und religiöse Orientierung, Beruf und Partnerschaft unterlagen weithin nicht der eigenen Entscheidung, sondern waren eingebettet in die Kontinuität einer vorgegebenen, stabilen Ordnung. Damit verblieb und verlief die eigene Biografie in vorgezeichneten Bahnen. Und der Raum der persönlichen Freiheit blieb sehr klein und eingeschränkt. Und all dies hat sich im weiteren Verlauf der Neuzeit radikal verändert. Jeder Einzelne fühlt sich Kraft der ihm zukommenden Freiheit dazu bestimmt, seinen eigenen Lebensentwurf zu realisieren. Und dazu gehört es auch, seine je persönliche Meinung, Einstellung und Weltsicht und damit auch die eigene Wahrheit zu gewinnen. Es geht um die eigene Lebenswahrheit. Man will die eigene Unverwechselbarkeit zum Tragen bringen. Man will sich selbst entscheiden und in seinen Entscheidungen ernst genommen werden. Die Biografie des Einzelnen ist damit zu einer Wahlbiografie geworden. Der Mensch ist, so eine Reihe von Soziologen im Anschluss an Jean-Paul Sartre, der Mensch ist zur Individualisierung verdammt. Dabei geschieht die Entscheidung zum Selbstsein nicht durch eine einzige Grundwahl, die dann alle Bereiche des Lebens durchdringt und zu einer stabilen Identität führt, sondern geschieht durch eine ganze Reihe von höchst unterschiedlichen, sogar widersprüchlichen Entscheidungen und Wahlen. Die Menschen nämlich, die ihre eigene Biografie selbst gestalten, stehen in sehr, sehr unterschiedlichen Lebenswelten. weil die Gesellschaft in verschiedene Bereiche zerfällt, die immer weniger miteinander zu tun haben. Die Berufswelt ist anders als die Welt der Familie, oft auch anders als die Welt des Heimatortes. Dazu kommen die verschiedenen Freizeitwelten. Es gibt verschiedene Zugehörigkeiten, die je ganz unterschiedliche Ansprüche stellen. Der eine Verein so, der andere anders. Und es gibt immer weniger Verbindendes. Diese Vielfalt und nicht selten sogar die innere Widersprüchlichkeit der geforderten Entscheidungen führen meist nicht zu einer stabilen Identität, sondern stehen unter dem Vorbehalt ständiger Vorläufigkeit. Die heutige Berufs- und Arbeitswelt, das Konfrontiertwerden mit immer neuen und anderen Menschen, Situationen und Lebensgestalten, die verbreitete Labilität eingegangener Partnerschaften, all das zeigt, dass Flexibilität und eben nicht Stabilität die Grundgestalt unseres heutigen Lebens sind. Nun aber, das alles hat unmittelbare Konsequenzen für Glaube und Kirche. Denn der Glaube ist nicht mehr oder zeigt sich als immer nicht mehr gesellschaftlich vorgegeben, sondern muss individuell erlangt werden, ist das Ergebnis individueller Entscheidung. Das aber führt zu einer erheblichen Schwächung religiöser Einstellungen. Denn, so sagt es der Soziologe Berger mal, eine gewählte Religion ist instabiler oder, wenn man so will, schwächer als eine Religion, die man für selbstverständlich hält. Ich war vor 100 Jahren, wenn man als Österreicher geboren wurde, war man Christ, selbstverständlich. Das ist vorbei. Gerade aufgrund der individuellen Unterschiedlichkeit, mit welcher Grundentscheidungen auch religiöser Art getroffen werden, gewinnt der Einzelne den Eindruck, dass im Grunde nichts normativ und verbindlich sei, dass alles von ihm und seiner Freiheit abhängt. Noch ein weiterer Faktor prägt seit Jahrzehnten die westlichen Gesellschaften, nämlich die sogenannte Säkularisierung. Dazu hier holzschnittartig nur ganz wenige Bemerkungen. In einem allgemeinen Sinn bezeichnet man mit Säkularisierung den Prozess der Loslösung oder Ablösung weiter Bereiche des menschlichen Lebens und der Gesellschaft von der Beeinflussung, Prägung und Bestimmung durch Glaube und Religion. Was in der Welt ist und geschieht, Wetter, Ernten, Kriegsglück, Krankheiten, gesellschaftliche Wandlungen werden nur auf der Folie ihrer natürlichen Ursachen erblickt und damit jedes göttlich verfügten Charakters entkleidet. Und darum, Not lehrt nicht mehr beten, sondern planen. Und die Erfolgsquote scheint dabei höher zu liegen als die der Beter vergangener Tage. Dem Acker bekommt der Kunstdünger sichtbar besser als das Besprengen mit Weihwasser. An die Stelle der Vorsehung tritt die rationale Planung. Und so werden weite Bereiche der bisherigen Lebensgestalten und Gewohnheiten sowie der Denkformen und Ausdrucksweisen des bis dahin verbindlichen Geisteslebens aus dem bisherigen christlichen Kontext ausgegliedert und nicht selten sogar mit einer antichristlichen Spitze versehen, in andere weltanschauliche Konstellationen umgegossen. Die Konsequenz ist auch hier eine gewaltige Relativierung, ein grundsätzliches Unverbindlichwerden aller Werte unter der Parole, soll doch jeder nach seiner Fasson mit oder ohne Gott selig werden. Diese Entwicklung führte etwa in den 60er, 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts zur Erfahrung, in einer Zeit zu leben, in welcher der Glaube an Gott ja keinen rechten Platz mehr hat und kein Bedarf für ihn besteht. Daraus resultieren dann entweder eine radikale Leugnung Gottes oder eine völlige agnostische Gleichgültigkeit ihm gegenüber oder wenigstens eine mangelnde Vitalität des Glaubens auf Seiten der noch Glaubenden. Und bei all dem handelt es sich meist nicht um eine bewusst getroffene persönliche Entscheidung gegen Gott, sondern um die unbewusste Teilnahme an einer allgemeinen Zeitstimmung. Man gibt den Glauben eigentlich nicht überlegt auf, sondern er entgleitet einem unbemerkt. Ein berühmtes Wort von Heinz Zart lautet, er verdampft von selbst wie das Wasser einer Pfütze. Für diesen neuen Atheismus ist eine Beschreibung typisch, die Jean-Paul Sartre einmal vom atheistischen Existenzialismus gegeben hat. Er schreibt, es ist kein Atheismus in dem Sinn, dass er sich erschöpft in der Beweisführung, Gott existiere nicht. Eher erklärt er, selbst wenn es einen Gott gäbe, würde das gar nichts ändern. Glaube wie auch religiöser Bezug sind ortlos und folgenlos geworden im Sinne des Jugendjargonwortes, ich glaube nichts, mir fehlt nichts. Nun, meine Damen und Herren, all das, was ich wirklich nur skizziert habe, machen plausibel und bilden den breiten Hintergrund, auf dem das sogenannte Ende der Volkskirche ruht. Und deswegen sind Sehnsüchte und Bestrebungen, die es immer noch massiv gibt, alles möge doch wieder so wie früher werden, völlig unsinnig. Es kommt noch Folgendes Entscheidendes hinzu. Im Rückblick zeigt sich die volkskirchliche Gestalt des Christentums als zutiefst ambivalent, fragwürdig. Nämlich auf der einen Seite positiv wurde dadurch die Welt auch in ihren öffentlichen, gesellschaftlichen, kulturellen Dimensionen vom Evangelium erreicht. Überall in unserer Welt waren die Zeichen Christi aufgerichtet. Sein Sendungsbefehl schien perfekt umgesetzt zu sein. Die europäische Welt, und eine andere kannte man nicht, beziehungsweise wurde nur als Peripherie betrachtet, die europäische Welt war extensiv gesehen in nahezu all ihren Elementen verchristlicht. Sieht man mal vom Sonderfall Judentum ab. Aber auf der anderen Seite war der Preis dafür sehr hoch. Das Christsein, in das jeder, der bei uns zur Welt kam, hineingetauft wurde, war kaum noch eine Sache der persönlichen Glaubensentscheidung, sondern, wie schon angedeutet, ein selbstverständlicher Faktor des soziokulturellen Umfelds. Wenn man hier geboren wurde, war man Christ. Aber was ist dann mit der Bemerkung von Søren Kierkegaard? Wenn alle Christen sind, ist im Grunde keiner Christ. Denn dann fehlt etwas Entscheidendes am Christsein. Nämlich das Herausgerufen und Berufen werden, wie auch das persönliche Antwort geben darauf. Das fiel völlig unter den Tisch. Und das ist für das biblische Denken das Entscheidende. Kein Wunder, dass konsequenterweise das spezifisch Christliche dann noch allzu sehr natürlichen Plausibilitäten angepasst und zentrale Inhalte des Evangeliums total verwässert und auf einige vage Haltungen reduziert wurden, beziehungsweise delegiert wurden an eine bestimmte Gruppe, die sich am Evangelium orientierte, die Ordensleute. Da die Organisation der Kirche sich weithin nach der des Staates richtete, bis heute übrigens, ich sage immer, wir sind als Kirche organisiert wie eine Gewerkschaft, am Karteikasten mit Zugehörigkeiten, Beitrag, hierarchische, jeder weiß, was er darf, was er nicht darf, wie eine Gewerkschaft. Bei all dem lag es nahe, auch das kirchliche Amt evangeliumswidrig nach Analogie weltlicher Herrschaft zu verwirklichen. Und entsprechend konstituiert es sich unter dem Vorzeichen von Herrschaft und Macht. Nicht selten arbeitete die Seelsorge mit Kontrolle und wurde dabei durch staatliche und kirchliche Gesetze unterstützt und geschützt. Macht wurde eingesetzt, um Andersdenkende zu bestrafen, zu diskriminieren, auszuschließen oder schöner gesagt zu retten. Von den weltlichen Machthabern wurde die Kirche privilegiert, aber auch instrumentalisiert mit gefährlichen Folgen, von denen der Kurienkardinal Kurt Koch eine wichtige so zusammenfasst. Die Christianisierung des römischen Imperiums hat unweigerlich auch zur Imperialisierung des Christentums geführt. Ein, glaube ich, sehr intelligentes Wort. Und nicht nur Imperialisierung des Christentums, sondern auch zur Domestizierung der Botschaft des Evangeliums. Bei all dem vergaß das Christentum weithin den, ich sage das mal so, eschatologischen Stachel seines Glaubens, der ihn wesentlich von anderen Religionen unterscheidet. Aufgrund all dessen stellt sich die Frage, war damals und ist bis heute die Kirche unserer Länder mit ihrem Amt, ihrer Organisation, ihrem Umgang mit Besitz, Geld und Macht, aber auch mit ihrer pastoralen Umtriebigkeit, ihrer soziokulturellen Omnipräsenz, kurz mit ihrer unkritischen Angleichung an die Welt, noch als das wandernde Gottesvolk, wie es das Zweite Vatikanum hervorhob, zu identifizieren, nimmt man der Kirche das ab, wanderndes Gottesvolk durch die Welt hindurch? Kann man ihr das abnehmen? Selbst der langjährige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Lehmann, schreibt in seinem geistlichen Testament wörtlich: Wir haben uns alle gerade in der Zeit nach 1945 tief in die Welt und in das Diesseits vergraben und verkrallt, auch in der Kirche. Das gilt auch für mich. Ich bitte Gott und die Menschen um Vergebung. Die Erneuerung muss tief aus Glaube, Hoffnung und Liebe kommen. Die volkskirchliche Gestalt des Christentums ist vorbei. Glaube ist eine Sache der persönlichen Entscheidung geworden. Das aber hat in einer säkularen und von der Diktatur des Relativismus geprägten Gesellschaft zur Folge, dass die Kirche immer mehr zur kleinen, ich persönlich glaube, sehr kleinen Minderheit wird. Das aber sollte, das möchte ich zwischendurch sagen, und zwar mit ungeheurem Nachdruck sagen, das alles sollte keineswegs zu einer pessimistischen Grundeinstellung führen. Im Gegenteil. Welche Gemeinschaft auf Erden hat denn die Verheißung, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen? Also die Garantie des Beistands. Die Kirche wird nicht untergehen. Aber sie wird ein anderes Gesicht, eine andere, ganz andere Außengestalt annehmen, wenn sie zur Minderheit wird. Und diese Herausforderung, Minderheit werden, dürfte heute von den Christen, von der Kirche, auch von den Amtsträgern noch kaum begriffen und angenommen sein. Stattdessen glaubt man durch litaneimäßig vorgetragene, rein äußere Reformvorschläge die Zukunft bewältigen zu können. Abschaffung des Zölibats, Frauenordination, Erneuerung der Sexualmoral, größere Pfarreien. Dabei hat es doch um eine viel tiefere Erneuerung der Kirche zu gehen. Und dazu gehört auch die Antwort auf die Frage, wie man denn als Minderheit in der Welt zu leben hat und leben kann. Will man nicht riskieren, von der Mehrheit erdrückt und gleichgeschaltet zu werden, muss man über klare Konturen und einen intensiven inneren Zusammenhalt verfügen. Und dazu gehört nicht nur an erster Stelle der gemeinsame Glauben, der sich aber an wesentlichen Grundaussagen zu orientieren hat, denen gegenüber vieles andere nur sekundäre Konsequenz ist. Dazu gehört vor allem auch ein praktisches Glaubensengagement, worin laut Papst Franziskus die Weltgestaltung aus dem Glauben zugunsten der Armen letztlich wichtiger ist als Gebet, Sakramentenspendung und theologische Reflexion, ohne dass letztere Aspekte eines christlichen Glaubenslebens unwichtig wären. Darüber hinaus sind für Christen, die zur Minderheit geworden sind, religiöse Ausdrucksformen erforderlich, die sowohl Erkennungszeichen nach außen als auch Bestätigung nach innen sind. So wie man am koscheren Essen oder Halten des Sabbat Juden erkennt, oder wie für Muslime das Ramadanfasten ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal sind, so braucht auch die Kirche der Zukunft Zeichen, die sowohl ein gemeinsames Zeugnis vor den anderen wie auch Bestätigung füreinander sind. Das können kleine, eher private Zeichen sein. Warum zum Beispiel nicht vor dem Essen im Restaurant beten, also ein Kreuzzeichen machen? Ich esse häufig draußen. Bei touristischen Besuchen von Kirchen eine Kniebeuge machen. Ich komme viel herum. An der Rezeption eines Campingplatzes nach sonntäglichen Gottesdienstzeiten fragen. Da ich immer noch Campingurlaub mache, weiß ich, was das heißt und was man für eine Aufregung erzeugt. Ich habe keine Ahnung, aber natürlich, wir haben zu erkundigen. Aber warum das nicht alles? Das sind Zeichen nach außen. Ich bin Christ, mir ist das wichtig. Das ist das Essen nicht vom Himmel herabfällt, sondern dass ich letztlich es von Gott als Gabe entgegennehme. Und so weiter. Wichtiger noch etwa wäre eine Übereinkunft darüber, die Fasten-, Oster- und Adventszeit mit bestimmten Stilmerkmalen des Lebens gemeinsam zu begehen. Es ist eine wesentliche Aufgabe, sich über solche und andere konkrete Ausdrucksformen des Christseins zu verständigen und sie gemeinsam zu leben. Ohne sie, glaube ich, wird Christentum als Minderheit nicht zu verwirklichen sein. Vor allem aber erfordert der universale Sendungsauftrag des Evangeliums, den natürlich auch die Kirche als Minderheit zu verwirklichen hat, eine neue Antwort. Er wird sich besonders als Stellvertretung zu verwirklichen haben. Das heißt, dadurch, dass die wenigen Christen alle anderen vor Gott vertreten. Schon in der frühen Kirche weist eine Reihe von Schriften der sogenannten Apologeten des 2. und 3. Jahrhunderts auf diese Überzeugung hin. Sie schreiben, wahrscheinlich fiktiv, aber sie schreiben an den Kaiser von Rom, dass sie, die Christen, regelmäßig für ihn und den Bestand des Imperiums beten. Und dass eben dieses ihr Gebet das Reich zusammenhält und vor dem Zusammenbruch bewahrt. Das ist eine unglaubliche Überzeugung. Wir Christen, wir im 2. und 3. Jahrhundert, diese unglaublich kleine Minderheit, wir stehen stellvertretend für alle vor Gott und wirken mit am guten Bestand dieser Welt. Dieser Gedanke wird dann im Diognetbrief, der heute wieder in sehr früher Zeit dokumentiert wird, im Diognetbrief ins Universale ausgeweitet. Was die Seele für den Leib, das sind wir für die Welt. Die Seele für den Leib, eine lächerliche Minderheit. Was die Seele für den Leib, das sind wir für die ganze Welt. Das sagt eine Minderheit, die keine Angst davor hat, Minderheit zu sein. Und zwar deshalb, weil sie auch als Minderheit ihre Aufgabe wahrnimmt, in einer ganz anders gearteten Welt Zeichen für das Evangelium zu sein und stellvertretend für alle vor Gott zu stehen. Dazu noch ein anschauliches Beispiel. Ab 1927 lebte mitten unter den ärmsten Berbern in Marokko der französische Priester Albert Périgère. Er teilte ihr Leben und setzte sich mit äußerstem Engagement für Kranke und ungerecht Behandelte ein. In einem Brief schreibt er, dass sein kleines Kirchlein, wenn er morgens Eucharistie feiere, immer brechend voll sei, auch wenn nur ein einziger anwesend ist, weil die wenigen Anwesenden alle anderen mitbringen. Das ist doch ein wunderbarer Gedanke. Unsere Kirche ist immer brechend voll. Und wenn da nur drei Leutchen sind, weil ich weiß, diese drei bringen alle anderen mit. So können wir Christen stellvertretenden Dienst für andere tun. Wir legen uns mit ihren Sorgen und Anliegen in die guten Hände Gottes in der Zuversicht, dass Gott auch Wege weiß, alle, die jetzt noch durch uns vorläufig vertreten werden, dass sie schließlich und endlich auch persönlich zu ihm gelangen. Bei all dem wird die Kirche auf vielen ganz unterschiedlichen Ebenen auch eine andere Sozialgestalt annehmen müssen. Zwar ist es für die Kirche wesentlich, Gemeinschaft zu sein und Gemeinschaft zu bilden. Doch hat dies in Zukunft eine andere Gestalt anzunehmen. Denn der heutige Mensch sehnt sich zwar nach Gemeinschaft, aber, so sagt es der Soziologe Gerhard Schulze, er sehnt sich danach unter der Bedingung der Individualisierung. Das heißt, er will Gemeinschaft, er wünscht sich, sehnt sich danach, aber in einer Form, die seine Freiheit nicht einschränkt, sondern zur Geltung bringt. In einer Form, die nicht über ihn als Einzelnen hinweggeht, sondern sowohl seine Vorstellungen und persönliche Mitgestaltung einbezieht, als ihm und seine Entscheidung auch überlässt, wie weit er sich engagieren oder davon distanzieren will. Kurz, der Mensch der Neuzeit sehnt sich nach Gemeinschaft, in der er ganz er selbst sein kann, die er als beglückend erfährt und die seiner Sehnsucht nach Absicherung und Vergewisserung des eigenen Lebens angesichts der Abgründe einer immer komplexer werdenden Welt entgegenkommt. Angesichts dessen werden sich Formen kirchlicher Gemeinschaftsbildung, wie ich meine, ändern müssen. Es werden neue Gemeinschafts- und Gemeindeformen entstehen, die einerseits ortsgebunden oder ortsnah sind und darin wohl überwiegend von sogenannten Laien geleitet werden und die andererseits größere Räume umfassen. Dabei ist für mich jedenfalls nicht etwa nur an größere Organisationseinheiten zu denken, welche die bisherige, an der traditionellen Pfarrgemeinde orientierte Seelsorgepraxis lediglich auf einer höheren Ebene weiterführen. Das geschieht fast überall hier in Europa. Ich weiß nicht, wie weit es in Wien vorangeschritten ist. Man löst kleine Vereine auf, macht größere Vereine, aber man macht das Gleiche weiter. Man ändert gar nichts, nur man macht sie größer. Das ist das Einzige. In Zukunft wird, wie ich meine, etwas ganz Neues entstehen, das derzeit nur in allerersten Ansätzen in einigen Ordenshäusern, Wallfahrtsorten, zentralen geistlichen Bewegungen und dergleichen greifbar wird. Nämlich seelsorgliche Zentren neuen Stils, die ein ganz deutlich spirituell geprägtes Profil haben. Und dieses geistliche Profil ist sehr viel wichtiger als dass hier Kirchenorganisation und Pastoral im traditionellen Sinn betrieben wird. Kirche wird auf längere Sicht wohl mehr in solchen Kristallisationspunkten leben, als in einem flächendeckenden Pfarrei- oder Pfarrverbandssystem, hat schon vor mehr als 20 Jahren Medard Kehl geschrieben. Es geht also eher um geistliche Zentren, wenngleich diese Bezeichnung nicht ganz zutreffend ist, weil eben auch hier ein Minimum an äußerer Organisation gegeben sein wird. Aber an diesen geistlichen Zentren sollten die Priester vorrangig für das geistliche Leben des Glaubens verantwortlich sein. Und dafür ist ein neuer Stil des Priesterseins gefordert. Nicht mehr der Dienst eines allzuständigen Gemeindemanagers, sondern zum einen der Dienst an der geistlichen Mitte der Kirche und zum anderen die Aufgabe, einen unter der Bedingung der Neuzeit notwendigen geistlichen Pluralismus in liturgischer, charismatischer und spiritueller Hinsicht zu begleiten. Spiritualität. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Ich wohne ja in Freiburg. In Freiburg gibt es ein großes, großes buddhistisches Zentrum. Und immer mehr Katholiken gehen aus der Kirche fort zu den Buddhisten. Und wenn man fragt, warum, kriegt man fast immer die gleiche Antwort. Geistlich gibt mir die katholische Pfarrgemeinde nichts. Ich suche Spiritualität und die finde ich bei den Buddhisten. Und ich finde, das ist ja wirklich eine Bankrotterklärung sondergleichen, wenn man sagt, also weil ich keine Spiritualität finde in der katholischen Kirche, muss ich halt woanders hingehen. Und gerade hier wird man also, ich glaube, massiv darauf hinarbeiten müssen, solche geistliche Zentren zu bilden, in denen wirklich die Leute wissen, wenn ich da hingehe, dort wird wirklich mein geistliche Sehnsucht gestillt. Neben ortsnahen Gemeinden und geistlichen Zentren wird es vielfältige, freie, dem Pentekostalismus nahe Gemeinschaften geben. Das heißt, spontane, nicht selten recht volatile Zusammenschlüsse, die nicht mehr hierarchisch von oben legitimiert sind, sondern freier Initiative von unten entspringen und von da aus auch lebendig bleiben oder absterben. Solche Gemeinschaften einer Fluid Church, wie man sagt, einer sehr flüssigen Kirche, werden in Zukunft wohl auch die katholische Kirche mehr als derzeit üblich bestimmen. Und das ist auch grundsätzlich legitim. Denn denken Sie nur einmal daran, eine welch bunte und in ganz verschiedener Intensität sich abspielenden Gestalt besaß bereits die Jüngerschaft Jesu. Da gingen einige zu Jesus hin, begleiteten ihn, dann hatten sie keine mehr Lust mehr, wollten nicht auch ihr gehen, dann kommen sie auch mal wieder, kommen mal wieder. Volatil, flüssig. Und warum soll die Kirche anders sein als die Jüngerschaft Jesu damals? Diese Vielfalt ging dann auch am Anfang weiter in den neutestamentlichen Gemeinden, die eine ganz große Variationsbreite unterschiedlicher Modelle und Strukturen aufweisen. Und daran kann die Kirche der Zukunft anknüpfen, indem sie nicht nur die stabilen, hierarchisch legitimierten, geordneten und territorial gebundenen Ortsgemeinden und geistliche Zentren als zu ihr gehörend anerkennt, sondern darüber hinaus akzeptiert, dass Christen sich nicht in territorial vorgegebenen Gemeinden engagieren, sondern sich ihre Gemeinden, ihre Gemeinschaftsformen suchen, selbst Gemeinschaften bilden. Die Kirche der Zukunft wird, glaube ich, eine Gemeinschaft von vielfältigen Gemeinschaften sein, ein Netz von lebendigen christlichen Begegnungsorten, nicht mehr die Gewerkschaft. So wird die Kirche der Zukunft eine andere Sozialgestalt haben. Sie wird ein höchst farbiges, vielfältiges, keineswegs in eine uniforme Ordnung zu bringendes Bild abgeben. Will sie dem neuzeitlichen, nachneuzeitlichen Menschen entsprechen? Sie wird eher eine sehr dynamische Bewegung sein, als eine starre Organisation. Aber genau das war auch schon bei Jesus so. Und ich glaube, in dem Sinne haben wir uns zu verabschieden von einer Kirche, welche die Menschen in ein geordnetes, einheitliches und deshalb auch überschaubares und lenkbares Institutionsgefüge einbindet. Viel eher geht es darum, Menschen, die auf dem Weg zu Gott sind, ein Stück dieses Weges zu begleiten und mitzunehmen. Weg und nicht Standort sind die eigentlichen Bilder für die Kirche. So werden schon gleich am Anfang die an Christus Glaubenden in der Apostelgeschichte Anhänger des Weges genannt. Und dies zu einer Zeit, als es die Bezeichnung Christen noch gar nicht gab. Da waren Leute, die nannte man, die gehören zum Weg, unterwegs. Und Johannes Chrysostomus, der große Kirchenlehrer, vermerkt, dass die Kirche ein Name ist, der einen gemeinsamen Weg bezeichnet. Kurz, die Zukunft der Kirche wird vermutlich eine ganz andere Gestalt annehmen, als wir sie von der Vergangenheit her kennen. Denn, so formuliert es der frühere Erzbischof von Paris, Kardinal Jean-Marie Lustiger, ein Wort, was oft zitiert wird und was, wenn man es ernst nimmt, schon aufregend ist. Denn, so formuliert er, das Christentum fängt gerade erst an. Es steigt gerade aus den Kinderschuhen. Es beginnt überhaupt erst. Es hatte bisher noch keine Chance, sich zu entwickeln. Das ist schon ein umwerfendes Wort. Und an anderer Stelle sagt er mal, jetzt erst ist die Urkirche am Ende. Jetzt erst beginnt eine neue Gestalt der Kirche, wie Kirche, wie Christen sich auf die Welt einzustellen haben. Auf diese ganz neue Entwicklung, auf das Neuwerden der Kirche im Heiligen Geist, richtet sich die christliche Hoffnung. Im Verweigern solcher Hoffnung, beziehungsweise im ständigen auf der Stelle treten oder passiven nur reagieren, geschieht, wenn man es biblisch formuliert, Gottesverachtung, ja sogar Unglaube. Das ist sehr anschaulich in der Bibel, am Beispiel Israels dargestellt, dass sich, als es die Wüste durchquert hatte, aus Angst weigert, in das Land der Zukunft zu ziehen. Schicken dann Botschafter aus, die kommen zurück und sagen, oh, unmöglich, da können wir nicht, da sind Leute, sind wie Riesen und die Städte sind befestigt, wir können nicht weiter, geht nicht. Das war Gottes Verachtung und Unglaube. In die Zukunft, die Gott bereitet hat, gelangt nur derjenige, der ohne Angst und Furcht vor dem Unbekannten und im Vertrauen auf Gottes Treue die Wüste hinter sich lässt und den Aufbruch ins Neue wagt. Zwar ganz auf der Linie des Prophetenworts von Hosea, nehmt Neuland unter den Flug. Darum geht es, den Mut dafür aufbringen, Neuland unter den Flug zu bringen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzen für Ihre klaren Worte und ich glaube, Sie haben vielen von uns aus der Seele gesprochen, aus dem Herzen gesprochen. Wir haben Sehnsüchte, wir sehen eben auch in unserem Alter, würde ich sagen, auch wie Kirche früher war, sind vielleicht viele auch noch nicht so offen für neue Wege, aber ich glaube, Sie haben uns heute wirklich begeistert dafür. Meine Frage ist nur, dieses Vertrauen auf Gott, ich gehe davon aus, dass viele der Priester, viele der leitenden Kirchenfürsten, würde ich fast sagen, dieses Vertrauen haben sollten. Und für mich stellt sich die Frage, warum haben sie es nicht? Ihre Gedanken.
Ja, ich schaue natürlich auch nicht in das Herz der Bischöfe hinein. Aber ich kenne sehr viele und eigentlich sehr gute Bischöfe. Also. Aber sie sind es so gewohnt, die haben ja auch ein gewisses Alter, wenn man Bischof wird. Sie kennen eine Gestalt der Kirche, die sind sie gewohnt, die führen sie weiter. Und was Neues zu beginnen, haben sie oft keine Kraft. Kardinal Lehmann hat so ein paar Jahre vor seinem Sterben einer Gruppe von Priestern, die es mir weitererzählt haben, gesagt, als die fragten, warum er nicht und so weiter, da sagte er, ach, wissen Sie, ein paar Jahre hält dieses System noch. Und dann bin ich pensioniert. Also so ungefähr, ich schaffe das nicht mehr. Ein paar Jahre machen wir das noch und dann. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann schon mal hier erzählt habe, ich war lange in einer bischöflichen Kommission in Deutschland für diese Fragen. Und da habe ich auch sehr genau und detailliert aufgezeigt, was ich mir so unter einem geistlichen Zentrum vorstelle. Und einer der Bischöfe, den ich auch sehr schätze, kam zu mir und sagte, ich bin hundertprozentig und so weiter mit Ihnen einverstanden. Dann habe ich gesagt, ja, Herr Bischof, dann bitte ich Sie doch, versuchen Sie es mal als Experimentum. Also nur als, dass Sie mal ein geistiges Zentrum mit zwei Priestern, die das Zentrum sitzen, machen. Kam lange nichts und dann sagte er, traurig, dazu bräuchte ich zwei Priester, die das können. Und die habe ich nicht. Er sagt ein Bischof, einer zwar nicht sehr großen, aber immerhin mittleren Diözese, und sagt, ich habe nicht zwei Priester, die das können. Das heißt, hier stellt sich natürlich die Frage auch an die Priesterausbildung. Wozu werden eigentlich Priester heute ausgebildet? Und wenn ich wiederum die Regenten sehe, vor ein paar Jahren habe ich einen Vortrag für den deutschsprachigen Regenten gehalten, ja, manchmal denke ich, das klingt ja ein bisschen zynisch, ich weiß das, aber manchmal denke ich, es muss uns noch viel schlechter gehen, dass man es lernt. Also Gott hat es damals mit Israel auch so gemacht und dass oft Gott uns durch Bedrängnisse erst in Lernprozesse hineinversetzt. Wenn nichts mehr geht, wenn es Geld weg ist, zum Beispiel. Aber manchmal denke ich, lieber Gott, schalte das Geld ab in der Kirche. Da würden sich ganz viele Dinge ganz von selbst ändern. Ganz von selbst.
Ja, vielen Dank für den Vortrag, mein Exzellent. Ich möchte jetzt nochmal zuspitzen und dich um deine Meinung fragen. Ich schreibe gerade mein Buch, das ist fast fertig, das soll heißen, der Einzelne. Du hast gesagt, Gewerkschaft, ich als Gewerkschaft, ich mache es noch stärker. Kirche hat im gewissen Sinne kommunistische Züge, und zwar in dem Punkt, früher hieß das immer, der Staat ist alles, du bist nichts, füge dich ein. Und so hieß es immer, die Kirche ist alles, du bist nichts, füge dich ein. Und da brauchen wir einen Paradigmenwechsel. Du bist alles, geht nicht um dich. Und du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Und ich auch, und sie auch. Nicht die Kirche. Wir reden nicht so viel über Kirche. Die Hochschätzung des Einzelnen, das wäre die positive Wendung, von dem du gesprochen hast, Individualisierung. Denn die Erstnahme, du bist Petrus, Maria Magdalena, die ganzen Auferstehungsgeschichten, immer ein oder zwei Personen, zwei Emos, Maria Magdalena. Und dann kommen wir auch dahin, dass der Mensch sagt, ja, da bin ich ernst genug, da kann ich auch sein. Und auch die Homosexuellen und die Gendermäßigen, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, das ist Papst Franziskus. Wir haben viel zu viel Ausschluss getätigt mit den Menschen. Also was hältst du da? Hochschätzung des Einzelnen, das wäre mein Thema.
Ja, ich bin zunächst mal damit einverstanden. Allerdings würde ich, das ist ja eine alte Streitfrage zwischen uns beiden, ich würde der Gemeinschaft dann doch ein bisschen mehr, also den Einzelnen sehe ich genauso, also das habe ich auch deutlich gesagt. Also Kirche aufzubauen, so in, man muss kuscheln und so weiter, das ist vorbei die Zeit. Aber auf der anderen Seite, Gemeinschaft geht auch nicht, ohne dass der Einzelne sich aus Freiheit einfügt. Also Kompromisse eingeht mit anderen zum Beispiel. Also ich habe selbst lange Jahre in einer Vita Communis gelebt und habe da viel gelernt. Und ich hatte eine ganz intensive, also ganz enge Gemeinschaft. Und das geht nur, indem auch der Einzelne von seinen Vorstellungen zurücksteckt, Kompromisse schließt, wie in der Familie. Und insofern würde ich sagen, auch in der Kirche der Zukunft wird es sowas geben müssen. Aber prinzipiell bin ich absolut deiner Meinung. Bislang war es immer so, dass über den Einzelnen verfügt wurde, seitens der Hierarchie. Und dann noch mit dem komischen, also wir haben den Auftrag, die Befähigung, die Vollmacht und so weiter. Das ist jetzt allmählich vorbei. Und deswegen, ich bin ja ein, so das ist blöd, Fan des jetzigen Papstes. Nicht, dass ich alles für gut finde, was er sagt. Aber ich finde, der Papst baut das ehemalige Papstbild, was ich noch kennengelernt habe, am Pius XII. Zum Beispiel, durch sein Verhalten viel eher ab als durch eine Theologie. Nämlich er redet so nachher, auch einige sich empören, so geht doch nicht. Ja, die haben was begriffen. Der Papst ist nicht so unanfechtbar. Dr. Angelicus oder Pius XII. Als engelreicher, engelhafter Lehrer. Das ist vorbei, die Zeit. Und insofern sehe ich, da wird ein neues Bild auch von Amt aufgebaut. Und ich denke auch, die jetzigen Amtsträger, die jungen Leute, die Priester werden, werden das schon noch lernen müssen. Dass im alten Sinn kann man keine Gemeinde mehr führen. Dann hat man nur einen kleinen Fanclub und dann ist vorbei. Sondern ich muss ganz weites Herz haben, wie der jetzige Papst. Kommt alle zu mir. Und wenn du nicht mehr bleiben willst, geh, vielleicht kommst du später mal wieder. Dieses ganz großzügige, wie bei Jesus.
Bitte.
Sie. Bedeutet das alles, was Sie gesagt haben, wenn in unserer Revolution eine andere Volkskirche aufgearbeitet wird, die sehr integralistisch ist, die totalitär ist, wo es den Begriff Freiheit gar nicht gibt, die nur Gerechtigkeit im Islam. Was bedeutet das für uns und für die Situation dann wird für die Christen in dieser Welt? Ist der Weg ins Martyrium, ist das, was die frühen Christen gewusst haben, dass es so geht? Eine Bemerkung zum Lob der Spiritualität. In Graz gibt es einen agnostischen Philosophen, der hat gemeint, die Spiritualität ist die letzte Schrumpfform des Religiösen vor seinem Untergang.
Bitte, ich habe nicht verstanden.
Die Spiritualität ist die letzte Schrumpfform des Religiösen vor seinem Untergang. Ich meine, also Religion ist auch ein Stichwort. Ich war am letzten Sonntag in einer Kirche, wie alle wahrscheinlich, und da ist das religiöse, katholische zum Exzess gefeiert worden. Die Kirche war brechend voll. Also dort ist, wo ist der Ort für Religion in der uns vertrauten Form? Ist das weg? Bleibt dann die Gefahr, scheint mir, dass diese Art von Christentum, die Sie da zeichnen, dass das eine sektiererische Veranstaltung ist.
Ja, natürlich ist das die Gefahr, aber für manche Leute, die außerhalb der Kirche stehen, sind wir jetzt schon sektiererisch. So eine Sekte da, die Christen da. Also ich finde, die Frage, ob wir Sekte werden, ja oder nein, soziologisch werden wir das wahrscheinlich, hat Rana schon vor 60 Jahren gesagt. Soziologisch wird die Kirche der Zukunft eine Sekte sein. Soziologisch. Aber Sekte ist, die sich abspaltet. Und wenn Sie nochmal sich daran erinnern, was ich gesagt habe über das ganz gewaltig wichtige Wort Stellvertretung. Das heißt ja gerade nicht, wir genügen uns mit uns selber. Wir sind für die anderen da. Kirche ist für die anderen, nie für sich da. Insofern, das, wie wir das leben, für andere da sein, für andere vor Gott zu stehen, für andere Liebe zu verwirklichen. In dem Maß, als wir das leben, wird der Vorwurf einer Sekte nicht aufkommen können. Da hängt alles dran. Und also wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, nicht pessimistisch. Und zwar hängt das auch damit zusammen, dass ich wirklich viele Menschen kenne, die normale Menschen sind, aber überzeugte Christen und die ihren Glauben leben. Das ist nicht die Mehrheit mehr, aber es gibt sie, auch unter den Jüngeren. Insofern, was mich belastet, auch wenn ich an meine Verwandtschaft denke, weiter entfernte Verwandtschaft, wo ich sehe, dass im Grunde der Glaube in den Familien überhaupt nicht mehr weitergeht, überhaupt nicht. Wo ich dann denke, die werden die überhaupt mal sensibel gemacht für Glaube, Religion, Gott. Aber da denke ich auch, viele Menschen müssen erst einen langen Weg gehen, um zu sehen, was sie zu erreichen des Zieles brauchen. Also wenn ich heute so Jugendliche erlebe, meist recht froh, und dann eins der beliebtesten Worte heutiger junger Leute ist Spaß haben. Sie wollen Spaß haben. Ganz gleich, was ist Spaß haben? Ja, also wenn das die Überschrift meines Lebens ist, dann fragt man natürlich, wo hat der Gott seinen Platz? Aber die Frage ist, ob ich unter der Devise, ich will Spaß haben, wie weit ich da in meinem Leben komme. Und ich habe die feste Hoffnung und Zuversicht, dass Gott jeden Menschen einholt. Dass wir Geduld haben müssen miteinander, so wie Gott mit uns Geduld hat. Dass wir nichts sozusagen durch Druck erreichen können. Wir erreichen nichts durch Druck, sondern durch Einladung, durch schon der heilige Charles de Foucault, das war dieser Wüstenheilige, der zig Jahre in der Wüste unter den Moslems auch gelebt hat, in der Sahara. Er fragt sich immer wieder, können die Moslems Christen werden? Und er war überzeugt, das Evangelium ist auch für sie bestimmt, natürlich. Und er findet nur einen Weg, beziehungsweise zwei Wege. Der eine Weg ist, ich muss so viel Güte und Liebe ausstrahlen, dass die Menschen sich sagen, wenn schon dieser Marabout, der Mönch, so viel ausstrahlt, dann wie viel mehr wird das dann der sein, auf den der Marabout sich bezieht. Das ist das eine. Und das andere, in den letzten Lebensjahren hat der gute Charles de Foucault nur auf eine Karte gesetzt. Er hat gesagt, wir brauchen Laien, interessanterweise nicht Priester, Laien, die in der Sahara leben als Handwerker, Kaufleute und so weiter, die ihren Glauben so leben, dass die Moslems ganz ohne Worte und ohne Schrift das Christentum an ihnen erfahren können. Das Christentum ohne Worte, ohne Schrift. Indem sie blicken auf jemanden, der Glaubende ist. Dass es im Endeffekt nicht ausreicht, dass auch dazukommen muss, sowas wie Glaubensunterweisung. Aber das ist das Letzte. Bis dahin muss erstmal ein Erstaunen darüber kommen, dass es Gott gibt, dass Menschen ihr Leben auf Gott bauen. Dass sie ihre ganze Hoffnung auf Gott setzen. Und dass diese Menschen glücklich leben. Erst wenn dieses Staunen begonnen hat, kann ich auch das Evangelium verkünden. Aber einfach das Evangelium sagen, hört mal zu, das ist wahr und so weiter, das wird nichts bringen.
Das klingt ja nach einer sehr schönen, hoffnungsvollen Zukunftsvision, dass es so autonome Christenzentren geben könnte. Aber wer übernimmt die Vermittlung unserer Religion? Wenn wir jetzt schon sozusagen nicht zurückziehen und kuschen und sagen, es ist gar nicht nötig, dass man Religion unterrichtet, wenn wir den Platz frei machen für andere, wer soll dann noch die Basis kennen, um in solchen Zentren irgendwie etwas weitertragen zu können?
Naja, also erstmal funktionieren die ja bereits. Es ist ja nicht so, dass das nur Zukunft ist. Ich habe das Stichwort schon genannt, Pentekostalismus, also Pfingstkirchen. In Amerika funktioniert das durchgehend, auch in Brasilien, in Lateinamerika sehr. Vor allem unter Emigranten, unter Flüchtlingen und so weiter, die tun sich schwer oder können das gar nicht in eine andere Gemeinde sich einfinden, das haben sie nie gelernt, sondern die bilden dann solche Freikirchen. Und da sind durchaus Leute, die also das Evangelium kennen und dann auch weitergeben, die auch zum Teil Schrift lesen und so weiter, aber die nicht feste Organisationsformen haben. Deswegen sind die sehr fluid, also auch, sie lösen sich auch gegebenenfalls schnell wieder auf. Aber bevor man sagt, das darf nicht sein, da würde ich sagen, na lass doch mal, wenn was geschieht, lass es doch mal, lass alles wachsen bis zur Zeit der Ernte. Ob das bei uns geschieht, weiß ich nicht. Aber vielleicht wissen Sie auch, dass der Kardinal Schönborn eine sehr große Sympathie zu Freikirchen hat. Also, und gerade innerhalb dieser Freikirchen gibt es diese sehr fluiden kirchlichen Gruppen.
Ich hätte immer Angst gehabt, dass die Lehre nicht die reine Lehre ist. Und Institutionen wie die Glaubenskongregation, Aufbau von Hierarchie, die werden sich mehr weitergeben werden. Die werden es nicht wollen.
Naja,
es ist einfach nur die Gefahren, also bitte, was bleibt dann über? Wollen wir nicht Freikirche werden? Ich meine, nicht böse sein, aber wo sind die Sakramente dann?
Also lassen wir die Freikirche mal beiseite, ob das kommt oder nicht. Das wird entstehen, ohne dass wir dazu unsere Zustimmung geben, ja oder nein. Die Menschen werden sich, wenn sie das wollen, zusammenfinden und beten und was weiß ich alles, mit oder ohne Sakramente. Also ich denke, das sind Sachen, die können wir auch gar nicht organisieren. Das erste ist mit der Frage der Wahrheit. Ja, in der Tat. Es gibt in der Kirche tatsächlich diese Auffassung. Im Grunde ist der Glaube wie ein dickes Gesetzbuch, wo anstelle von Paragraphen Glaubensverhalten stehen. So etwas haben wir etwa im großen Katechismus. Habe ich damals schon für zwei Bischöfe ein Gutachten geschrieben, was Sie haben mir beide voll stolz gesagt, wir haben das so weitergegeben nach Rom, wie Sie es geschrieben haben. Wir sind voll davon überzeugt. Ich habe geschrieben, das ist unmöglich, dieser große Katechismus. Das ist eine Ansammlung von verschiedenen Glaubenswahrheiten, ohne dass deutlich wird, was ist denn eigentlich die Mitte? Und genau das wird wohl in Zukunft so sein, dass wir uns sehr viele Dinge gar nicht mehr kümmern brauchen, auch gar nicht mehr interessieren. Aber dass es geht, die Mitte umso tiefer zu leben. Nämlich, dass Gott das Letzte für uns Menschen eingesetzt hat und seine Liebe gezeigt hat, bis zum Tod am Kreuz eben, um uns in seine Liebe hineinzuführen. Und vieles andere, was daraus folgt, von mir aus auch Sakramente, Kirche und so weiter, die muss man verstehen als Konsequenzen dieser Grundwahrheit. Also ich behaupte, das Christentum ist etwas ganz, ganz Einfaches. Und daraus haben wir ganz was Kompliziertes gemacht. Und das ist auch einer der Fehler. Also wenn Sie sehen, zum Beispiel heute bei Jugendlichen, die haben zum Teil bis zu 9 Jahren zweistündigen Religionsunterricht. Und wenn Sie dann mal schauen, was da herausgekommen ist, was Sie wissen, das ist fast nichts. Selbst bei Theologiestudenten, das kann ich wirklich sagen aus Examen, da sieht man, das geht so an denen herunter, weil die es überhaupt keinen Zugang mehr haben zu dieser Welt der Wahrheit. Es geht vielmehr darum, diese zentralen Dinge nicht nur zu glauben, sondern zu leben, ins Leben umzusetzen. Und Sie sagten aber, da wird Kirche sich gegen wehren. Jein. Es ist sehr interessant, welche Konsequenzen das schon hatte, der neue Präfekt der Glaubenskongregation, was der für Widerspruch in der Kirche gefunden hat, weil der auf der anderen Seite, ganz auf der Seite von Papst Franziskus, den viele Dinge überhaupt nicht mehr interessieren. Ne? Also so Einzelheiten. Papst Johannes hat auch gesagt, er soll einen neuen Stil der Glaubenskongregation ins Werk setzen. Einen neuen Stil, wo man nicht bei jedem Buch, was ein Theologe veröffentlicht, schaut, ist das auch alles richtig, ist das auch alles richtig. Da wird vieles sich ändern und Gott sei Dank, würde ich sagen.
neue Kirche. Für eine neue Kirche, die uns alle vielleicht noch gibt und vielleicht nicht mehr gibt. Aber ich darf ein Wort der alten Kirche für die neue Kirche verwenden. Es ist die Hoffnung auf die Liebe der Gnade. Oder die Gnade der Liebe. Ich glaube, ohne diese Hoffnung auf die Gnade wird das nicht gehen.
Ja, ich verstehe das gut, was Sie sagen. Aber auch hier, also ich bin da deshalb nicht hoffnungslos, weil ich sehe, zwar nicht überall und vielleicht doch nicht in der, nein, sicher nicht in der Mehrheit, aber dass es an ganz vielen Stellen bereits Durchbrüche auf diesem Weg gibt. Angefangen von einigen geistlichen Gemeinschaften, auch von Gemeinden. Also in Freiburg gibt es eine Gemeinde, wo jemand ist, der lange mit mir in Vita Communis gelebt hat. Pfarrer ist er dort. Ja, die Leute fahren mit dem Auto sonntags zu dessen Predigten, wobei die ganz schlicht sind. Nicht, dass sie denken, Gott weiß was. Ganz schlicht, aber Evangelium. Und zwar überzeugend. Liturgie, ganz einfach, aber überzeugend. Und sowas gibt es. Und der hat auch überhaupt keine Probleme, Leute zu finden. Aber auch interessant, ich habe oft auch den Bischöfen schon gesagt, immer, das ist doch ein Mann, mach den zum Regens, dass der das weitergibt an die jungen Leute und so weiter. Aber na, das ist so ein Außenseiter. So. Aber wie gesagt, das gibt es wirklich. Und deswegen bin ich überhaupt nicht ohne Hoffnung. Wir müssen jetzt einfach auch Geduld haben, dass Dinge, die am Gären sind, sagen wir mal so, dass die ein bisschen sich ausgären können und dann was Neues daraus wird. Ich sehe das nicht einfach negativ. Ne?
Ja, ich wollte mich ganz herzlich bedanken, weil ich habe genau angesprochen an das, was ich fühle. Und ich fühle mich bestätigt von Ihren Worten. Danke. Und ich habe die Hoffnung, ich setze die Hoffnung nicht an den Menschen, sondern an Gott. Weil ich weiß, dass er wird uns einen Schritt bewegen.
Ja.
Danke.
Noch.
Sie haben den Weg genannt, als an dem sozusagen Christen erkannt werden in Zukunft. Ich würde Sie noch einmal klarstellen, es gibt ja das Büchlein Den Weg vom Gründer des Opus Dei. Wenn dann sozusagen die Leitplanke dann so vorgegeben wird, auch so in katechistischen Zügen, dann ja, würde ich fragen, was sind Ihrer Meinung nach die, nehme ich an, wenigen deutlichen Leitplanken für den Weg der Zukunft von uns Christen?
Tja, Sie meinen den Weg vom Opus Dei, ja, oder was denn? Ja, ich kenne es ganz gut. Ich habe ja 4 Bände rausgegeben, Quellen geistlichen Lebens, und wollte daraus auch einige Seiten abdrucken. Die haben mir keine Druckerlaubnis gegeben, weil sie sagten, sie haben Texte ausgesucht, die sind nicht für uns so bezeichnet. Also ich habe da so meine Probleme mit dieser Gemeinschaft. Aber Leitplanken für einen Weg, das ist sicher gut. Aber man muss aufpassen, dass die Leitplanken nicht dann doch wieder schon zu fest institutionalisiert werden. Also Leitplanken sind für mich, ich habe vor 14 Tagen, glaube ich, gepredigt, über die sogenannten 10 Gebote und habe auch gesagt, das 10 Gebote ist schon eine falsche Übersetzung. Wenn, dann muss man sagen, 10 Weisungen oder 10 Worte vom Leben. Das ist also sozusagen die Pfosten einschlägt. Also da musst du dran vorbei. Und dann habe ich ein Beispiel geschildert. Ich bin ja unheimlich oft in der Sahara gewesen, habe die durchquert. Wie wir oft, wenn wir dann überhaupt nicht mehr wussten, sind wir noch richtig oder... Plötzlich sieht man eine Planke mitten im Wüstenfeld. Da muss man, ach, da muss man vorbei. das sind ganz gelegentliche, das ist nicht dauernd, für, also sozusagen eine hinter der anderen, sondern das sind Leitplanken, die verhindern, dass man total in die Irre geht. Also ich glaube eben vom neuzeitlichen Menschen her müssen wir sehr viel Freiheit geben. Und auch jungen Menschen, gerade junge Menschen, die vielleicht ganz andere Wege gehen, als wir für richtig halten. Mir geht das auch so. Ich sehe manche junge Leute, halten das für, von mir aus gesehen, für falsch, was die machen. Aber dann denke ich immer, die müssen ihren Weg gehen, auch ihren Weg vor Gott. Da kann ich nicht zu enge Planken legen. In der Hoffnung, dass Gott wiederum Gott sie führt. Und
ich möchte vielleicht auch ein Beispiel sagen. Ich habe immer gehört von Papst Franziskus in der Kirche von unten. Wir waren vor kurzem in Rom und sind am Abend immer durch den Vatikan auf Dazio gegangen. Und auf einmal sind ganz viele Obdachlose gekommen. Zwischen den Säulen waren Einmannzelte und alle haben ihren Raum und ihren Platz gehabt. Und die Polizei, die Vatikanische, ist patrouilliert und die waren in Sicherheit. Und das hat mir so viel Mut gegeben und so viel Kraft gegeben, dass ich das jetzt verstehe, was Papst Franziskus wirklich meint. Dass er für die, wirklich erlebt uns das, glaube ich, vor. Und ich glaube, für mich ist Glauben das, einfach sich auf Spuren zu machen, für diese Leitplanken, die dir Kraft und Halt geben. Und ich denke, das haben Sie uns heute vermittelt. Sie sind Segen und Geschenk für uns alle. Vielen Dank für Ihr Kommen und ich hoffe, wir sehen einander noch ganz oft und hören einander noch ganz oft. Ihnen allen wünsche ich gesegnete Osterfeiertage und wir freuen uns auch nächstes Mal. Nächstes Mal kommt der Herr Magister Achilles zum Thema, wenn Christen alles in Frage stellen. Die Antwort der biblischen Texte. Heute haben wir es in, wie soll ich sagen, auf praktischer Seite gehört. Nächstes Mal vielleicht ein bisschen biblisch. Ich denke, das macht genau das aus. Und ich glaube auch, wenn ich dir wirklich noch einmal danken, du bist so ein, du hast einen Ort geschaffen. Für uns alle, oh ja, durch dieses Blickpunkte-Seminar. Ich glaube, das ist eben genauso ein kleiner Weg, wo man eben sich in einer Gemeinschaft finden kann. Dafür danke noch einmal und Ihnen allen.
Ja, auch von mir ein gesegnetes Osterfest, gesegneten Kar- und Ostertag.
Danke, Herr Wittig, von Herzen. Wir haben das so auf der Seele gesprochen.